um euch mit hineinzunehmen in das Thema, das mir so entgegenspringt bei dem Kapitel 17 im Johannesevangelium. Das Thema Herrlichkeit. Und ich habe versucht, dieses schwierige Wort, dieses abstrakte Wort Herrlichkeit irgendwie zu fassen. Und ich habe es versucht, mit Bildern aus Gottes Schöpfung und mit in meinen Ohren herrlicher Musik, Johann Sebastian Bach. Ich weiß, alle, die jetzt mit klassischer Musik nicht so etwas am Hut haben, ist das Experiment vielleicht fehlgeschlagen. Aber bei mir ist es so, und es ist mir auch jetzt wieder so gegangen, es läuft mir dann einfach kalt über den Rücken hinunter. Du kriegst Gänsehaut. Und das ist etwas, womit ich Herrlichkeit am besten beschreiben kann oder möchte. Wenn wir dieses Kapitel 17 im Johannesevangelium verstehen wollen und das auch in uns etwas machen soll, brauchen wir, meine ich, eine Vorstellung davon, was ist eigentlich Herrlichkeit? Und ich habe es versucht, das in Worte zu fassen. Alles, was man in Worte fassen kann, das hat man erst wirklich. Erst dann hat man es. Ihr könnt, bei einem Seminar würde ich jetzt eine Übung machen. Das kann jeder mal beschreiben oder soll nachdenken, was Herrlichkeit für ihn bedeutet. Ich habe mir auch Gedanken gemacht dazu und möchte das als einfach der Kürze willen so machen, dass ich es hier aufschreibe. Das hier steht für Gott. Das ist ein altes Symbol für Gott. Der Kreis steht für Vollkommenheit und das Dreieck für die Dreifaltigkeit. Und was ist jetzt alles gemeint mit Herrlichkeit? Einfach in Worte. Mir ist da eingefallen. Zum Beispiel Glanz. Oder mächtig. Das heißt, Majestät steht auf dem Kopf. Oder Reinheit. Liebevoll, liebevolle Herrschaft, Erhabenheit, Herrlichkeit hat auch etwas zu tun mit strahlend, mit Glanz oder ganz einfach mit Schönheit. Also, wir werden das noch brauchen, später. Und dieses Wort Herrlichkeit, das ist Thema Nummer 1. Und das Thema Nummer 2, worum es heute auch gehen wird, ist, dass Jesus für uns betet. Er ist unser Fürsprecher. Er ist ein engagierteste Anwalt beim allermächtigsten Wesen, bei der allermächtigsten Instanz, die es gibt, nämlich Gott Vater im Himmel. Und Ich möchte jetzt einfach zu Beginn beten. Jesus, so wie du zum Vater gebetet hast, komme ich nun zu dir. Ich bitte dich für mich selbst und für alle, die mir jetzt zuhören, dass sie dir in deiner Herrlichkeit begegnen, dass wir alle die unvorstellbaren Möglichkeiten sehen, erkennen und ergreifen, die du für uns geschaffen hast. Und dass wir ganz speziell das riesengroße Geschenk erkennen, dass wir in die Herrlichkeit, die du und der Vater im Himmel immer schon hatten, mit hineingenommen werden. So, jetzt gehen wir zum Text. Johannes 17, 1 bis 13. Dies redete Jesus und erhob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir, und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Dankeschön. Hier sehen wir das Schlüsselwort in diesen 13 Versen. Entweder Herrlichkeit oder verherrlichen. Es kommt so konzentriert vor. Und es gilt hier der Satz: Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Also als Jesus das gebetet hat, da war sein Herz voll mit dieser Herrlichkeit. Voll mit dem Gedanken von Herrlichkeit. Und mein Ziel, mein Lebensziel ist ja, ich glaube, das ist auch von euch das Ziel, dass meine Gedanken und meine Gefühle immer mehr in Übereinstimmung kommen mit dem, wie Jesus denkt und fühlt. Und darum ist die Beschäftigung mit der Bibel, mit dem Wort Gottes so wichtig, weil da drinnen steht, was Gott denkt und was Gott fühlt. Also es ist eine Hilfe, dieses Ziel zu erreichen. Versetzen wir uns jetzt einmal in die Situation von Jesus. Er verbringt die letzten Tage und Stunden seines irdischen Lebens nur mehr mit seinen Freunden. Sie haben sich von der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jesus schuf für sie einen Raum, der nur mehr ihnen und der Entwicklung ihrer Beziehung dienen sollte. In langen Reden versuchte Jesus hier am Schluss zu erklären, was seine Gedanken, seine Ziele für ihn selbst und für seine Jünger sind. Er nimmt sie hinein in seine Welt und er teilt seine innersten Gedanken mit seinen Jüngern. Das ist Kapitel 13, Johannes 13 bis 16. Hier im 17. Kapitel, dem letzten vor seiner Erhöhung, wie Jesus seinen Tod und seine Auferstehung nennt, kommt nun ein fulminanter Schlusspunkt an Intimität und Verdichtung. Dieses 17. Kapitel im Johannesevangelium ist wie der Schlusssatz einer großen Symphonie gewoben. Alle wichtigen Themen, die er immer wieder vorgetragen hat, kommen noch einmal vor. Dieses 17. Kapitel wirkt wie ein Vermächtnis. Die letzten Worte Jesu vor seiner Exekution am Kreuz und dem, was dann folgte. Und wir wissen ja, die ersten und die letzten Worte einer Person, eines Menschen, auch von Jesus, die haben am meisten Gewicht. Die merkt man sich am besten. Ein paar Gedanken zu Johannes 17. Es beginnt so: Nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Das ist der erste Vers im 17. Kapitel. Und dieser erste Vers markiert eine bemerkenswerte Wendung im Leben von Jesus. Seit ein paar Tagen hält er sich nämlich nur mehr mit seinen Jüngern auf. Davor, Kapitel 1 oder 2 bis 12, war Jesus immer in der Öffentlichkeit. Jetzt nur mehr der Jünger und jetzt, knapp vor seinem Tod, wendet er sich von dieser sichtbaren Welt, seine Jünger und die anderen Menschen, der unsichtbaren Welt des Himmels zu. Er hob seine Augen zum Himmel. Er blickte zum Himmel und redete nur mehr mit seinem Vater im Himmel. Vater, es ist soweit, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrlicht. Und setzen wir nun ein. Deshalb brauchen wir das noch einmal. Was heißt eigentlich verherrlichen? Was verbinden wir mit diesem Wort? Ich habe versucht, es irgendwie greifbar zu machen. Verherrlichen heißt, es steckt das Wort Herr drinnen. Verherrlichen. Also jemanden anderen zum Herrn machen. Groß machen. Ihm alle Ehre und Wertschätzung zuspielen, zuerkennen. In ihm Glanz, Erhabenheit, Schönheit, Majestät sehen und sagen, du hast das, du bist das. Alle diese Dinge, wenn man das einfach einer Person zuspricht, und das sagt Jesus zu seinem Vater, bitte Vater im Himmel, tu das jetzt. Die Herrlichkeit Jesu besteht aber auch darin, dass er allen, die ihm vom Vater anvertraut wurden, ewiges Leben schenkt. Und wenn du an Jesus glaubst, gehörst auch du zu jenen, die ihm vom Vater im Himmel anvertraut wurden. Sein Lebensziel, sein Wille, seine ganze Intention, sein ganzes Engagement ist es, ewiges Leben zu schenken. Aber kommt schon die nächste Frage, was ist denn ewiges Leben? Wie kann man das beschreiben? Da gibt es so die Bilder, man sitzt auf den Wolken und singt ohne Ende Halleluja und segelt so in oben Sphären herum. Oder andere Vorstellung, mehr für die Kulinariker, ja, ewiges Leben ist ohne Ende Essen oder Trinken oder Urlaubsstimmung ohne Ende. Hier gibt es eine Definition. Jesus definiert ewiges Leben so, Einige von euch kennen das sicher. Das ist, den einzig wahren Gott zu erkennen und den, den er gesandt hat, also Jesus, den Sohn Gottes. Was für eine merkwürdige, imposante, staunenswerte Beschreibung. Wie kommt Jesus dazu, ewiges Leben so zu beschreiben? Hier ist wichtig, Gott erkennen heißt in der Bibel nicht, irgendwie zu glauben, dass es ihn gibt, obwohl das natürlich auch dazu gehört, oder sich auf ein Glaubensbekenntnis zu stellen oder Mitglied einer Kirche oder einer Gemeinde zu sein. Das heißt auch nicht, sich einmal für Gott entschieden zu haben oder für Jesus entschieden zu haben. In der Bibel heißt es ja öfters, dass ein Mann, zum Beispiel Adam, seine Frau erkannte. Das heißt, im heutigen Verständnis, er ging mit ihr eine sehr intime Beziehung ein. Und so meint Gott erkennen, analog dazu, mit Gott eine ganz enge, intime, das Wort sollte man nicht verwenden, eingehen und pflegen. Und in einer engen Beziehung kommt es dann wie von selbst zu einem intensiven Austausch zwischen dir und der anderen Person. Und davon redet Jesus im Johannesevangelium immer wieder. Ich in dir und du in mir. Alles, was dir gehört, gehört mir. Wir haben es gehört vorher. Und weil es bei diesem ewigen Gott keine Beschränkungen und vor allem keinen Tod gibt, sondern nur Leben, und zwar endlos, ohne Beschränkung. Deshalb ist das Leben, das Gott hat und in das wir durch diese Beziehung mit Jesus hineingenommen werden, deshalb ist dieses Leben ewig. Ist eigentlich ganz einfach. Während Jesus jetzt hier mit seinem himmlischen Vater redet, fokussiert er sich auf seine Herkunft und seine Herrlichkeit, die er schon hatte, ehe die Welt war. Wir können nicht mit Sicherheit wissen, ob Jesus dieses Bewusstsein während seiner Zeit hier auf Erden von Anfang an in dieser Klarheit hatte. Aber hier, im großen Finale, da beflügelt ihn sein Blick zum Himmel, sich dem vor ihm liegenden Schrecken zu stellen. Und nicht nur das, sondern er wünscht sich von Herzen, dass auch all seine Jünger die Herrlichkeit des Vaters und seines Sohnes erkennen. Und deshalb legt er sich für sie so intensiv ins Zeug. Auch weil er weiß, was ihn erwartet und was seine Jünger erwartet. Nämlich die haben es all along, also auf weitere Sicht, nicht so leicht wie er. Er hat noch seine schwere Zeit damals mit dem Kreuz. Und das war absolut der Hammer, was da auf ihn zugekommen ist. Aber er wusste, in 3 Tagen wird er auferstehen, auferweckt werden. Und dann wird die ganze Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, wieder haben. Aber deshalb betet er für uns, seine Jünger, weil bei uns geht's nicht so schnell. Wir oder seine Jünger mussten noch länger in dieser gottlosen Welt leben. Aber, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen und erkennen können, darauf hat uns Johannes schon im 1. Kapitel vorbereitet. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Auch in den vorangehenden Reden hat Jesus das Thema Herrlichkeit angefangen aufzumachen. Johannes 15, 8. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Oder Johannes 16, 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und hier im 17. Kapitel wird die Herrlichkeit Gottes durch Jesus weiter verdichtet. Das erkennen wir an der Häufung dieses Wortes. Und auch am Schluss des 17. Kapitels kommt Jesus wieder darauf. 17,22. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Und 24, Vater im Himmel, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich habe das Wort Herrlichkeit nachgeschaut in der Bibel. Das kommt einige hundertmal vor, im Alten und im Neuen Testament. Aber fast immer wird Herrlichkeit nur Gott zugeschrieben, vor allem in den Psalmen und in den Propheten. Aber hier, bei Johannes, aber auch bei Paulus, da steht, dass auch wir an dieser Herrlichkeit Gottes Anteil nehmen werden. Also in seine Herrlichkeit eintauchen können, sollen, dürfen. Ist das nicht bemerkenswert? Ist das nicht ein Grund zur Freude, zum Jubel? Gott lässt uns nicht außen vor. Er will, dass wir hineinkommen in diese Herrlichkeit, in diese unbeschreibliche Gemeinschaft, in diese Liebe, die der Vater und der Sohn von Anfang an hatten. Jesus, ich danke dir dafür, für dieses unvorstellbar herrliche Geschenk, das du mit der Erlösung für uns damit eröffnet hast. Ich danke dir auch für diese Zukunftsperspektive, die genau dieses Gebet in Johannes 17 für uns eröffnet. Wie verherrlicht man eigentlich Gott? Auch da gibt es Bibelverse, auch in diesem letzten Kapitel des Johannesevangeliums. Johannes 15,8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Oder 16,14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Da kommen Aspekte hinein von Herrlichkeit und Verherrlichen, die noch über das, was ich hier aufgezeichnet habe, hinausgehen. Letzten Endes glaube ich, dass es darum geht, dass Jesus uns in eine Beziehungsqualität hineinnehmen möchte, die für uns unvorstellbar ist. Also diese so enge Beziehung, diese liebevolle Beziehung zwischen ihm und seinem Vater, er möchte, dass das in uns Gestalt gewinnt, dass das in seiner Gemeinde Wirklichkeit wird, dass wir diese Liebe, diese Wertschätzung verstoffwechseln, dass sie zu uns, zu unserem eigenen Charakter wird. Verherrlichen heißt also, eine andere Person in mein Leben hereinzulassen und aktiv hineinnehmen. Das ist auch ein Aspekt von Verherrlichen. Und es ist so, Menschen sind so gestrickt, dass sie immer irgendwen oder irgendetwas verherrlichen. Es kommt vor, dass ein Mensch zum Beispiel sich selbst verherrlicht. Von Kaiser Nero wird das zum Beispiel gesagt. Und das nennt man Narzissmus. Das sind die Narzissten, die verherrlichen sich selbst. Oder sie verherrlichen jemand anderen, ein Idol oder zum Beispiel eine Idee. Das nennt die Bibel Götzendienst. Beide Versionen von Verherrlichen, die ich jetzt genannt habe, die enden irgendwann tragisch. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich Gott im Himmel als Vater zu verherrlichen. Und diese Möglichkeit ist mit der Verheißung gekoppelt, dass dein Leben zum Ziel kommt. Deshalb hat es im Leben eines Einzelnen aber auch in einer Gemeinschaft eine immens wichtige Bedeutung, wen oder was wir verherrlichen. Ich bin schon ziemlich am Ende meiner Predigt heute, aber mir fällt ein, ich habe euch den Titel meiner Predigt noch nicht verraten. Aber jetzt kommt er. Der Titel heißt Hineingebetet in die Herrlichkeit Gottes. Jetzt kommt nämlich der zweite Punkt. Jesus tut das. Er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt. Mich beeindruckt hier, mit welcher Leidenschaft Jesus sich genau für diesen Zweck ins Zeug legt. Er verwendet seine ganze Energie dafür, um vom Vater im Himmel das für uns zu erbitten, was ihm so am Herzen liegt. Jesus ist wirklich unser Fürsprecher, der Beste. Er ist der engagierteste Anwalt, dem einzig und allein nur das Wohl seiner Klienten, also seiner Jünger, am Herzen liegt. Das wird auch im Hebräerbrief mit ähnlichen Worten so gezeichnet. Und wenn dir einmal Zweifel kommen, oder mir, wenn es uns schwerfällt, Jesus zu folgen, wenn dein Leben nicht so toll ist, wie du dir es vielleicht vorgestellt oder erträumt hast, oder wenn du so im Loch drinnen sitzt, dass du gar nicht mehr beten kannst, du kannst dir einer Tatsache gewiss sein. Da gibt es einen, der für dich einspringt, der dich sieht, der dich kennt und der nur eines am Herzen liegt, nämlich, dass du in diese Herrlichkeit Gottes hineingenommen wirst, hineinkommst. Diese unglaubliche Gemeinschaft mit ihm. Jesus betet heute auch noch für dich zu seinem Vater im Himmel. Nicht nur damals, sondern ständig. Er sieht uns, er kennt uns, er kennt unsere Nöte. Er kennt unsere Zweifel, er kennt unsere Löcher, er kennt unsere Marken und er weiß genau, wo wir stehen. Und Jesus ist im Himmel, er sitzt zu Rechten des Vaters und so wie damals gilt sein Wort auch heute noch, gilt sein Wort vor dem Vater auch heute noch. Johannes 17 und das, was wir jetzt gelesen haben und gehört haben, war nicht nur damals für seine Jünger, sondern auch heute noch. Jesus, es ist unglaublich, dass du dich so für mich einsetzt, dass es dir noch wichtiger ist als mir selbst, mein Ziel zu erreichen. Du bist mein bester Anwalt, der engagierteste Fürsprecher. Und ich danke dir dafür und freue mich darüber, welch großartige Zukunft mich erwartet. Kein Leben als düstere, als graue Maus in einem düsteren Tränental. Kein Leben in Niederlagen ohne Ende oder in Traurigkeit und Stumpfsinn. Nein, es ist ein Leben zusammen mit dir, die Herrlichkeit des Reiches Gottes zu erleben. Ich danke dir, Jesus, was du Tolles und Schönes mit mir und mit uns allen vorhast. Amen. Und wir wollen jetzt noch ganz praktisch einen kleinen Teil von Jesus verherrlichen üben, wir singen ein Lied, das ihn groß macht und einfach sagt, Jesus, du bist so toll, Du bist so herrlich. Du hast so schöne, gute Pläne mit mir. Und du bist auch so rein. Du bist voll, voller Glanz. Und ich wünsche mir selbst und euch, immer mehr hineinzukommen, hineingenommen zu werden, in dieses Gott und seine Herrlichkeit zu erkennen.